Vis-à-vis.
Spätestens seit Corona sind ja für uns einige historische Forschernamen wieder sehr geläufig. Paul Ehrlich zum Beispiel, das nach ihm benannte Institut, überwacht ja für uns die Arzneimittelqualität, oder das Robert-Koch-Institut, und dessen Museum leiten Sie, Benjamin Kunz. Das RKI überwacht Infektionskrankheiten. Aber den Namen Julius Morgenroth, den kennt praktisch keiner. Warum eigentlich nicht?
Da gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten drauf. Die kurze Antwort wäre, weil er keinen Nobelpreis bekommen hat, wie Paul Ehrlich und Robert Koch. Und dass er keinen Nobelpreis bekommen hat, könnte auch daran liegen, dass er einfach relativ früh gestorben ist, mit 53 Jahren, eben vor 100 Jahren, 1924. Er war aber tatsächlich im Gespräch für den Nobelpreis. Also
er war mehrfach vorgeschlagen.
Er war mehrfach nominiert worden, ja.
Und er gilt als einer der Begründer der Chemotherapie. Da denken wir ja zunächst mal an diese Zellgift-Tumortherapie gegen Krebs. Chemo kann Krebsarten heilen, hat gleichzeitig schwere Nebenwirkungen. Und dieses Thema, das Thema Nebenwirkungen und Heilwirkungen, das war damals auch eine große Frage für Julius Morgenroth, als er die ersten Schritte machte in Richtung Chemotherapie, ne?
Das ist richtig. Julius Morgenroth war ja ausgebildeter Mediziner, Arzt, hat aber nie als Arzt gearbeitet, sondern war wirklich Wissenschaftler. Er war Schüler, wahrscheinlich sogar der bekannteste Schüler von Paul Ehrlich, und Paul Ehrlich gilt als Begründer der sogenannten Chemotherapie. Aber damals wirklich Chemotherapie zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, und das noch lange bevor ja dann die Antibiotika auf den Markt kamen in den 1940er, 50er Jahren. Das heißt, worum ging es? Das bekannteste Medikament von Paul Ehrlich war ja das sogenannte Salvarsan, mit dem erstmals die gefürchtete Geschlechtskrankheit Syphilis geheilt werden konnte. Es waren also chemisch im Labor veränderte Substanzen, mit denen man dann im Tierversuch probierte, wie kann man jetzt Bakterien oder Parasiten im Blut der Patienten abtöten, ohne den Menschen zu gefährden.
Und Julius Morgenroth hat auch mehrere Chemotherapeutika auf den Markt gebracht, marktreif gemacht. Aber auch da ging es nicht um Krebs als Ziel der Heilung.
Nein, genau. Krebs muss sein. Die Chemotherapie bei Krebs hat eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig Fahrt aufgenommen, aus den USA ausgehend sozusagen dann in die Krebstherapie eingeführt worden, als dritter Behandlungspfad neben dem klassischen Operationsverfahren und der Strahlentherapie. Aber nochmal zurück zu den Infektionskrankheiten. Ja, Morgenroth war der Pionier. Er hat mit seinem Team verschiedene Substanzen entwickelt vor dem Ersten Weltkrieg zur Bekämpfung bakterieller Lungenentzündung oder dann im Ersten Weltkrieg auch zur Behandlung von Wundinfektionen. Optochin, Rivanol, so hießen diese Substanzen, die zum Teil bis heute hergestellt werden.
Das heißt, da gab es schon auch eine Verbindung, sage ich mal, zwischen Forschung und Militär bzw. einem militarisierten Deutschland, das mit Kriegsverletzten ja auch zu tun hatte.
Ja, also er hatte, wie gesagt, schon vor dem Ersten Weltkrieg geforscht, aber im Ersten Weltkrieg wurde ja alles umgestellt und sozusagen auch auf Verwendbarkeit geprüft. Und das war natürlich ein großes Thema. Viele verletzte Soldaten sind dann gar nicht primär an diesen Schussverletzungen gestorben, sondern an den Komplikationen infolge von Infektionen. Und man muss sich einfach vorstellen, das ist für uns heute schwer, es gab eben kaum was, ne? Es gab keine Antibiotika, und wenn da schwerste Entzündungen aufgetreten sind, konnte man die kaum behandeln. Und da hat Morgenroth wirklich Pionierarbeit geleistet.
Nach dem Ersten Weltkrieg, mittlerweile war Julius Morgenroth ein sehr anerkannter Wissenschaftler, war aber die Lage für die Forschung auch nicht so rosig, habe ich bei Ihnen nachgelesen, denn er musste sogar seinen Keller zu Hause am Botanischen Garten in der Wildenowstraße als Behelfslabor oder als Unterstützung für seine Forschung heranziehen.
Ja, dazu kann ich erstmal sagen, dass Morgenroth seit 1905 in Berlin lebte. Er hatte zunächst an der Charité geforscht, und nach dem Ersten Weltkrieg bekam er eben das Jobangebot vom Robert-Koch-Institut, nämlich Abteilungsdirektor zu werden für eine eigens für ihn gegründete Abteilung für Chemotherapie. Von seiner Tochter ist eben überliefert, dass gerade während des Ersten Weltkriegs der heimische Garten in der Wildenowstraße beackert wurde, wo richtig, also Ziegen weideten dann und wo Kartoffeln angebaut wurden, und im heimischen Keller wurden für die Forschung des Vaters Meerschweinchen, Ratten, Mäuse gezüchtet. Das ist tatsächlich belegt. Und diese Villa Morgenroth, die 1911 für die Familie von Julius Morgenroth gebaut wurde, existiert noch heute.
Benjamin Kunz ist zu Gast im Vis-à-vis, der Leiter des Museums im Robert-Koch-Institut. Sie haben eine ganze Reihe von kleinen Biografien geschrieben über Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts, die Juden waren und deshalb schwerst verfolgt worden sind. Dazu gehört Julius Morgenroth nicht, obwohl er Jude war. Er ist aber vor dem Machtantritt der Nazis bereits gestorben. Heißt das, dass er eigentlich eine ganz glatte, ungehinderte Universitätskarriere auch hinlegen konnte?
Das kann man so nicht sagen. Natürlich, er starb 1924. Seine Familie allerdings musste dann auch aus Berlin fliehen, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Er selbst ist nie regulärer Professor an einer Universität geworden. Er war außerordentlicher Professor hier in Berlin an der Charité, an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Aber damals war es noch so, und das ist auch von der Tochter überliefert in ihren Aufzeichnungen, man hätte konvertieren müssen, um ein Ordinariat als Professor zu bekommen.
Julius Morgenroth wurde experimenteller Grundlagenforscher an einem der damals renommiertesten Forschungsstandorte Europas, kann man sagen. Experimentelle Medizin hat er letztlich betrieben. Das heißt Versuch und Irrtum. Hat er denn da eigentlich oft richtig gelegen oder oft falsch gelegen? Können heutige Grundlagenforscher von ihm da ein bisschen Geduld lernen?
Naja, das ist ja ähnlich auch wie bei der Biografie von Robert Koch. Man kann das so erzählen, ja, wenn man das zusammenfasst, was ihm alles gelungen ist. Aber in so einer langen Forscherkarriere geht natürlich auch viel daneben. Und es gibt eine Anekdote, die auch im Buch beschrieben ist. Ein bekannter polnischer Wissenschaftler, damals in Berlin studiert, hat bei einem Kollegen von Julius Morgenroth promoviert. Und er erzählt die Anekdote, dass Morgenroth einmal gefragt worden sei, wie viel von ihren Forschungen glauben sie eigentlich, dass sie richtig sind. Morgenroth hätte kurz überlegt, hätte gesagt 5%. Woraufhin der Frage gesagt hätte, was, Herr Professor, so bescheiden, nur 5%? Und dazu hätte Morgenroth ganz trocken gesagt, ja, glauben Sie etwa, dass ganze 5% von Ihren Forschungsansätzen richtig sind?
Also bescheiden ist er schon gewesen.
Ja, ich glaube schon. Und er hatte auch einen sehr guten Humor. Bekannt ist zum Beispiel auch ein Briefwechsel mit einer technischen Assistentin vom Robert-Koch-Institut. Als die im Urlaub ist, 1919, schreibt er nur ganz lakonisch in einem Brief, wo er sich erkundigt nach ihrem Befinden, schreibt er nur, im Laboratorium gibt es soweit nichts Neues, alles geht schief.
Sie sind, Benjamin Kunz, Leiter des Museums im Robert-Koch-Institut, ein altehrwürdiges Gebäude im Wedding, wo Wissenschaftsgeschichte geschrieben worden ist. Das Robert-Koch-Institut ist den meisten von uns ja so im Gedächtnis durch die Corona-Zeit und die vielen Pressekonferenzen und Hinweise, die für die Bevölkerung aus dem Institut herauskamen. Da ist immer beschworen worden, die internationale Zusammenarbeit der Wissenschaftler, um Corona Einhalt zu gebieten. Ist das eigentlich eine Tradition der experimentellen Forschung gewesen? Kann man sagen, dass Robert Koch oder Julius Morgenroth immer schon in dieser Kollaboration, in der Zusammenarbeit sich betätigt haben, oder stand da vielleicht auch die nationale Konkurrenz im Vordergrund?
Beides. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also erstmal muss man sagen, das heutige Robert-Koch-Institut ist 1891 gegründet worden als königlich-preußisches Institut für Infektionskrankheiten. Übrigens 3 Jahre, nachdem das Institut Pasteur in Paris gegründet wurde. Pasteur war ja einer der wichtigsten Gegenspieler von Robert Koch. Natürlich hat da auch dieses deutsch-französische Konkurrenzverhältnis eine Rolle gespielt. Aber bei Morgenroth wissen wir zum Beispiel, Morgenroth war im Institut Pasteur. Sein Bruder lebte in Paris und immer wenn er in Paris war, hat er auch einen Abstecher gemacht zum Institut Pasteur. Wir haben sogar ein Foto, was ihn zeigt, in Kopenhagen, sozusagen das dänische RKI ist 1902 gegründet worden. Und es gibt ein tolles Gruppenfoto vom Gründungsfest und da sind ganz viele deutsche Wissenschaftler anwesend, darunter Julius Morgenroth, Paul Ehrlich oder August von Wassermann. Das heißt, diesen Austausch, der heute für die Wissenschaft ganz bedeutend ist, Corona hat es gezeigt, gab es damals auch. Ja, es hat eine große Tradition.
Und wenn man das Robert-Koch-Institut und dessen Museum besucht, das ist im Moment nur mit Voranmeldung und als Gruppe möglich, dann kann man sich beispielsweise an das Grab von Robert Koch auch stellen. Das ist da gegenüber vom Hörsaal.
Genau, das wissen wenige, glaube ich, in Berlin. Das ist natürlich alles denkmalgeschützt. Es gibt das Mausoleum, ein marmorner Raum. Koch starb ja 1910, im Alter von 66 Jahren, ist dort in einer Urne beigesetzt. Warum? Wahrscheinlich spielte da auch die deutsch-französische Konkurrenz eine Rolle. Pasteur, der ungefähr 20 Jahre älter war, war 1895 gestorben und wurde von den Franzosen einer Gruft im Institut Pasteur beigesetzt. Und wir denken, dass die Deutschen gesagt haben, naja, was die Franzosen für ihren Pasteur gemacht haben, machen wir für unseren Koch auch.
Zum Abschluss unseres Gesprächs, was meinen Sie, ist eigentlich so das Vermächtnis von Julius Morgenroth? Was können Forscherinnen und Forscher heute von ihm lernen? Was können wir vielleicht auch als Gesellschaft aus seinem Leben und aus seiner Forschung mitnehmen?
Ja, also er war, glaube ich, Forscher aus Leidenschaft. Das ist natürlich immer so, wenn man Nachrufe liest, die sind vielleicht immer ein bisschen geschönt, aber es ist schon beeindruckend bei Morgenrot, wie sehr sozusagen er für seine Forschung gekämpft hat. Und man muss sagen, einige der Präparate, die er damals entwickelt hat, vor über 100 Jahren, werden heute noch angewandt. Natürlich haben wir inzwischen bessere Sachen, aber sie sind nicht ganz verschwunden, sie sind immer noch in den Laboren vorhanden. Und ja, Morgenrot hat gezeigt, wie man sozusagen auch aus dem Labor die Forschung möglichst schnell an den Patienten bekommt. Stichwort Erster Weltkrieg. Also es hatte wirklich sofort unmittelbaren Effekt und hat vielen, vielen tausenden verletzten Soldaten dann geholfen. Das ist natürlich das, worum es auch heute häufig geht. Manchmal dauert es einfach noch zu lange, ja, bis Innovationen aus dem Labor, aus der Forschung wirklich in die Praxis gelangen. Für mich als Berliner und interessiert an der Berliner Stadtgeschichte, ich finde schon wichtig zu wissen, dass es nach dem frühen Tod von Morgenrot wenige Jahre danach in Berlin eine Morgenrotstraße gab, 1931, die in der Nähe des Grunewaldsees angelegt wurde. Und 1938 wurden ja Berlin sämtliche jüdischen Straßen und Platznamen getilgt. Aus der Morgenrotstraße wurde der Dünkelbergsteig. Der Dünkelbergsteig heißt bis heute so. Man hat dann 1996 einen Kompromiss gefunden. Es gibt inzwischen den Julius-Morgenrot-Platz. Wer den nicht kennt, der ist unweit des Fair-Berliner Platzes gelegen, am Hohenzollern-Damm. Das ist der Vorplatz des Gesundheitsamtes von Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort gibt es also diesen Julius-Morgenrot-Platz immerhin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.